Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast mit Dr. Anke Steuerer und Dr. Johanna Harris aus dem Bundesvorstand des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen zum Thema Blackbox – Kinder- und Jugendarztpraxis. Viel Spaß beim Zuhören.
Gut, dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ein weiteres Mal mit Johanna Harris und Anke Steuerer zusammen vom BVKJ, also vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Und wenn die beiden zu Gast sind, dann geht es immer um die Niederlassung im ambulanten Kinder- und Jugendärztlichen Bereich. Heute ist ein ganz spannendes Thema auf der Agenda, nämlich es geht um die Einnahmen, also um die Zahlen. Ich finde das extrem interessant, weil das am Anfang, glaube ich, für diejenigen, die ganz neu einsteigen, ja ziemlich schleierhaft ist, wo das ganze Geld eigentlich herkommen soll, weil man muss ja auch viele Sachen erst einmal finanzieren, die Miete, die Angestellten und so weiter und so weiter. Deswegen schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Herzlich willkommen.
Hallo Kai, schönen Abend.
Hallo, grüß dich.
Ja, lass uns direkt mal reingehen in das Thema. Wo kommt eigentlich euer Gehalt her, wenn ihr so in der Praxis arbeitet? Ich wollte es nur ganz kurz sagen, also jemand, der jetzt zuhört und der vielleicht nicht im Bereich Kinder- und Jugendmedizin tätig ist, der darf trotzdem zuhören, weil das ist natürlich für jeden ärztlichen Kollegen, jede ärztliche Kollegin interessant, was jetzt kommt. Also nochmal die Frage an euch, woher kommt das ganze Geld? Hoffentlich das ganze Geld.
Das ganze Geld. Also man kann das eigentlich ganz gut strukturieren. Es gibt in der Praxis im Grunde vier Haupteinnahmequellen. Das ist zum einen in den allermeisten Praxen der allergrößte Teil ist die gesetzliche Krankenversicherung. Dann gibt es zusätzlich noch Selektivverträge. Es gibt natürlich die privaten Krankenversicherungen und dann individuelle Gesundheitsleistungen, also diese berühmten IGL-Leistungen und zum kleinen Teil dann noch die sogenannte Unfall-GOE. Und die werden wir jetzt im Folgenden mal kurz beleuchten. Die gesetzliche Krankenversicherung, das ist so ungefähr Brot und Butter für die Praxis. Das ist für die allermeisten der allergrößte Teil der Einnahmen. Und das wird berechnet nach EBM. Und wie ich in die Praxis eingestiegen bin, war für mich EBM tatsächlich die Abkürzung für Evidence-Based Medicine und musste erstmal lernen, dass das tatsächlich im ambulanten Bereich aber der einheitliche Bewertungsmaßstab ist. Und die Berechnungsgrundlage für alle Kassenärztinnen und Ärzte. In diesem EBM wird eine Leistung, zum Beispiel jetzt ein Abdomensono mit einer fünfstelligen Nummer hinterlegt, auch eine U5 oder ein ausführliches Gespräch mit dem Patienten. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigungen und der Kassenverband oder der GKV-Spitzenverband legen dann im Bewertungsausschuss, das sind alles so Begriffe, die man vielleicht mal gehört hat, auf Bundesebene dann jeweils die Inhalte der Ziffern fest, also sozusagen, was darin gemacht werden muss und auch sogenannte Punkte. Weil es wäre ja zu einfach zu sagen, okay, eine Abdomensonographie bringt euch so und so viel Geld, sondern es sind dann Punkte und je nachdem, wie viele Punkte das hinterlegt sind, wird dann anhand des OPWs, das Punktewert sozusagen, dein ein Betrag errechnet, den man dann bekommt. Und der aktuelle orientierende Punktwert ist 11,9339 Cent und 2025 sind das 12,3934 Cent. Daran sieht man schon, dass da in Bereichen gearbeitet wird, die sich dem Normalsterblichen nicht ganz erschließen. Aber damit kommt man dann zum Beispiel bei einer U3 auf ungefähr 45 Euro, weil das mit eben einem bestimmten Punktwert hinterlegt ist.
Du hast es gerade schon schön gesagt, das erschließt sich dem Normalsterblichen nicht auf den ersten Blick oder auf das erste Hören. Es ist ja auch nicht so, dass der Patient, die Patientin zu einem in die Praxis kommt und dann bekommt man einen entsprechenden Betrag, sondern das Ganze ist ja auch, naja, ich sag mal, auf einen bestimmten Zeitraum gedeckelt. Das ist ja auch nicht jetzt richtig intuitiv, sage ich mal. Wie ist es damit? Also kannst du das mal erklären?
Ja, also es ist zum einen so, dass man nicht sofort das Geld kriegt wie im Supermarkt. Wenn du jetzt zwei Bananen kaufst, musst du die sofort zahlen, sondern es ist im Grunde so, dass für jeden Besuch bei des Patienten, wenn du eine Leistung erbringst, kannst du schauen, ob du Ziffern abrechnen kannst. Diese Ziffern hinterlegst du dann in deinem Computer mit der dementsprechenden Dokumentation und schickst die dann in der Quartalsabrechnung an die KV. Die KV prüft die dann, ob das alles so sein kann, da kommen wir später auch noch dazu, und dann bekommt man das Geld mit Zeit Verzögerung. Wenn man jetzt schon ein bisschen gearbeitet hat, dann sagt die KV, okay, der oder diejenige verdient ungefähr so und so viel im Quartal und bekommt dann schon monatlich eine Abschlagszahlung, und dann eben je nachdem, wie hoch die Quartalsrechnung insgesamt ist, dann noch eine Nachzahlung. Aber es ist jetzt tatsächlich nichts, wo du sofort weißt, wie viel du an diesem Patienten verdienen kannst, weil bestimmte Ziffern tatsächlich auch gedeckelt sind.
Und wie ist das in den ersten Monaten, wenn du anfängst zu arbeiten?
Wenn man tatsächlich ganz frisch anfängt, muss man es mit der KV verhandeln. Wenn man eine Praxis übernimmt, wird aus dem, was der Vorgänger abgerechnet hat, so ein bisschen auf den Nachfolger oder die Nachfolgerin geschlossen. Da kommen wir sicher aber auch in dem Punkt Übernahme einer Praxis nochmal dazu.
Es ist auch noch ein bisschen zusätzlich, Johanna, glaube ich. Es gab doch auch diese Fallzahlmeldungen, die man pro Monat am Anfang machen muss. Und dann wird quasi nicht ein ganzes Quartal immer genommen, weil das wäre ja dann relativ langfristig, sondern man kriegt dann erstmal, meldet man nach jedem Monat, wie viele Patienten denn, die gesetzlich krankenversichert waren, da waren. Und dann kriegt man dafür eine Abschlagszahlung.
Das heißt aber zusammenfassend, dass man, wenn man frisch in das System einsteigt, dass man wahrscheinlich erst einmal lernen muss, welche Summen da möglicherweise auf einen zukommen. Und das ist so ein bisschen ein Blindflug am Anfang, würde man sagen, oder?
Man kann sich gut abstimmen mit dem Vorgänger. Man kann da sicher auch Orientierungswerte heranziehen. Man kann die Kolleginnen fragen, was die denn so abrechnen. Und im optimalsten Fall hat man natürlich vorher in der Praxis mitgearbeitet und sich das sozusagen schon mal angeguckt. Und wie wir dann aber auch in einer Extrafolge zur Liquiditätsplanung und zur Betriebswirtschaft quasi nochmal darlegen werden, muss man das natürlich auch vorher planen, wie viel man erwirtschaften muss und wie viele Patienten man da ungefähr dafür braucht. Also das würde ich ungern im Blindflug machen wollen.
Einverstanden.
Es gibt ja oft auch eine gute medizinische Fachangestellte, die man in der Praxis hat, die so fürs Controlling der Abrechnungsziffern auch noch zuständig ist. Und da kann man sich, glaube ich, auch viele wichtige Informationen noch zusätzlich holen. Und natürlich sollte man sich vorher schon irgendwie so ein bisschen mit Kassenabrechnung beschäftigt haben.
Da gibt es bestimmt auch entsprechende Kurse, die man besuchen kann. Und natürlich auch die Software, die Praxissoftware kann einem ja auch helfen, hoffentlich, und Vorschläge machen, was man vielleicht abrechnen kann. Das heißt also, der Begriff EBM ist etwas, den muss man kennen. Du hast den Begriff OPW genannt, Johanna. Du hast vorhin was auch von Selektivverträgen gesagt. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Was verbirgt sich dahinter?
Selektivverträge sind so Zusatzangebote der gesetzlichen Krankenversicherungen für ihre Versicherten, die bestimmte Inhalte oder bestimmte Angebote noch zusätzlich vergüten. Das sind zum Beispiel bei Vorsorgen der Einsatz von bestimmten Fragebögen oder eine intensive Beratung zu einem bestimmten Thema oder auch Module wie ein Augentest, ein Amblyopie-Screening, das von vielen Kassen dann noch extra gezahlt wird. Und um die Familien bei der Krankenkasse zu behalten, wirbt die Krankenkasse sozusagen mit diesen selektiven Angeboten. Die werden eben dem Arzt, der Ärztin extra bezahlt. Gibt es verschiedene Voraussetzungen, die man da erfüllen muss. Zum einen muss die Ärztin Mitglied beim BVKJ sein und angemeldet bei der Abrechnungsservice GmbH vom BVKJ und bei Helmsauer. Das ist sozusagen die Gesellschaft, über die die Abrechnung in den allermeisten Fällen läuft. Und die Eltern müssen sich in diesen jeweiligen Programme sozusagen einschreiben. Das muss man ihnen kurz erklären, dass da nur Vorteile draus entstehen. Sie können trotzdem aber die Praxis wechseln ohne Nachteile oder auch zu anderen Ärzten gehen. Man muss dann ein extra Kartenlesegerät sich in die Praxis stellen und dann jeweils die Karte einlesen, und dann bekommt man angezeigt, welche Leistungen für diese, diesen Patienten an dem Tag dann noch zusätzlich sozusagen angeboten werden. Da braucht man aber tatsächlich noch extra, ja, bestimmte Hilfe von einer MFA, die sich damit gut auskennt und dann auch ein Auge drauf hat, dass die MFA-Kolleginnen die Karte einlesen und dann auch sozusagen dokumentieren und richtig abrechnen. Es gibt tatsächlich manche Kolleginnen, die sagen, das ist mir zu viel Aufwand, mache ich nicht mit, finde ich doof, aber tatsächlich ist das schon eine relevante Einnahmequelle und auch sinnvoll. Also wir haben vor allem dieses Amblyopie-Screening sehr gut bei uns in der Praxis integrieren können und können damit einfach den Kindern, die, wo die Frage ist, ob sie eine Sehstörung haben, einfach das anbieten können oder auch als Screening, wenn die Eltern kurzsichtig sind, und die bekommen das dann von der Krankenkasse sozusagen gezahlt.
Anke, könntest du einmal erzählen, wie sich das mit der Abrechnung über die privaten Krankenversicherungen verhält? Also wo ist da der Unterschied zum EBM-System, zu den gesetzlichen Krankenversicherungen?
Also für die Privatpatienten gilt eigentlich schon mal eine ganz grundsätzlich andere Regel. Da ist der Vertragspartner nicht die Krankenkasse, bei der die Krankenversicherten angemeldet sind, sondern es ist in dem Fall tatsächlich der Versicherte beziehungsweise die Eltern der versicherten Kinder. Das heißt, unsere Honorarforderung richtet sich zunächst mal an die Eltern. Die Eltern bekommen die Rechnung und können dann die Rechnung bei ihrer privaten Krankenversicherung einreichen. Und damit das Ganze nicht so im kompletten Blindflug ist und jeder irgendwas irgendwie abrechnen kann, gibt es eine Gebührenordnung für Ärzte, kurz GUE. Das ist sozusagen die zweite große Gebührenordnung nebst dem EBM, die man unbedingt kennen sollte. Die ist tatsächlich auch für Deutschland schon sehr alt. Sie ist von 1996 und auch nicht wirklich angepasst in den letzten Jahren. Und darin kann man dann mehr oder minder gut, je nachdem, ob man sehr moderne Methoden verwendet oder ob man so Standarduntersuchungen macht, die Leistung darstellen und abrechnen und hat die Möglichkeit noch über sogenannte individuelle Steigerungsfaktoren, wenn jetzt zum Beispiel das Kind sehr unruhig ist oder bei der Vorsorgeuntersuchung gar nicht mitmachen möchte, dann kann man zum Beispiel das Honorar auch erhöhen, wenn man einen deutlich erhöhten Zeitaufwand hat oder eben erhöhter Beratungsbedarf besteht oder ähnliches. Die Inhalte der Leistung sind aber schon vergleichbar dem, was die Kassenpatienten bekommen, wobei es eben immer zu einem, also man kann immer alles in Rechnung stellen, aber nach eben auch letztendlich einem gewissen, gibt schon auch genaue Vorgehensweisen, an die man sich auch halten muss.
Das heißt aber, dass man im Vergleich zu den Kassenpatienten schon eigentlich genau weiß, welchen Betrag man dann erwirtschaftet. Wenn der Patient aus der Tür geht, dann weiß man, okay, das ist der Betrag, der dann auf der Rechnung stehen wird.
Genau. Ja, ganz genau so ist es. Also man hat im Prinzip dann auch mehrere Möglichkeiten. Im Kassensystem von den gesetzlichen Krankenversicherten ist es ja so, dass man einmal im Quartal abrechnet, dann eine sehr, sehr große Summe. Und bei den Privatpatienten kann man das im Prinzip selbst entscheiden. Also rein theoretisch kann ich jedes Mal, wenn der Patient bei mir ist, eine Rechnung erstellen und ihm die auch rein theoretisch ausdrucken und sofort in die Hand drücken und auch sofort mein Geld dafür verlangen. Oder alternativ, und das machen viele, so kann ich das einmal im Monat abrechnen, und bei den Kinderärzten, die wir ja teilweise die Kinder auch sehr häufig sehen, gerade im Infektwinter, wenn die Kinder noch relativ klein sind, machen es auch viele so, dass sie es dann tatsächlich in Analogie einmal im Quartal den Eltern Rechnungen stellen, und das kann man dann entweder selber übernehmen und mit seiner eigenen Praxissoftware erstellen, ausdrucken, kuvertieren und verschicken, oder man kann es an eine privatärztliche Verrechnungsstelle geben. Da kann man dann auch so ähnlich wie bei der gesetzlich Krankenversicherten eine komplette Abrechnungsdatei erstellen, kann das an die privatärztliche Verrechnungsstelle schicken, die erledigen dann wiederum das Erstellen der Rechnungen, den Versand für einen, und man muss eben dann dafür eine gewisse prozentuale Abgabe zahlen, hat aber dann auch mit dem Mahnwesen nichts zu tun. Also das muss man letztendlich entscheiden, auch wie viel Personal man hat, ob man das eben selber machen möchte oder ob man das gerne abgeben möchte, da ist man komplett frei.
Lass uns bitte nochmal über die Unfall-GUE reden. und auch über diese ominösen Igel-Leistungen, damit wir das auch nochmal verstehen, was sich dahinter verbirgt. Das hat ja auch mal so eine gewisse negative Konnotation, sage ich jetzt mal, mit den Igel-Leistungen.
Igel sind süß. Igel sind total cool.
Wir haben dieses Jahr zwei hier aufgenommen aus dem Garten.
Igel sind süß, ja genau. Aber ich würde trotzdem erstmal ganz kurz mit der Unfallversicherung anfangen. Immer wenn ein Unfall bei einem Kind passiert, wenn es zum Beispiel im Kindergarten ist oder in der Schule oder auf dem Weg dahin oder auf dem Weg zurück von dort, rechnen wir nicht über die gesetzliche Krankenversicherung ab und auch nicht über die private Krankenversicherung des Kindes, sondern wir rechnen speziell über eine Unfallversicherung ab. Das ist dann so eine kommunale, öffentliche Abrechnungsmöglichkeit. Und da gibt es eben auch eine ganz bestimmte Gebührenordnung und die heißt UVGOE. Und wir Kinder- und Jugendärzte sind auch nur befugt, für eine kurzzeitige Behandlung das Kind gemäß den Unfallversicherungen zu behandeln. Also in der Regel ist das auf eine Woche begrenzt, die Behandlungszeit, außer ein Unfallchirurg oder der eine sogenannte D-Arzt-Ermächtigung hat, sogenannter Durchgangsarzt, gibt die Behandlung nach einer gewissen Zeit wieder in unsere Hände zurück, ganz offiziell. Aber ansonsten sind wir also für eine Ersteinschätzung gut und für kleine Blessuren, mal eine Platzwunde oder irgendwelche Kratzer oder irgendwie, wenn das Kind irgendwo im Kopf angestoßen ist, eine Gehirnerschütterung hat oder ähnliches. Aber wenn es umfangreichere Probleme sind, dann dürfen wir die Erstbehandlung oder die Erstdiagnostik schon machen. Zum Beispiel ein Ultraschall von dem Unterarm. Und der wird dann auch abgerechnet und eben nicht in irgendwelchen Kassenarztabrechnungen versenkt, sondern wir schreiben dann eine richtige Abrechnung. Und dann wird das aber weitergeschickt, das Kind im Zweifelsfall, wenn es eine längerfristige Betreuung bedarf. Mehr muss man dazu eigentlich nicht wissen, außer dass da eben eine separate Gebührenordnung existiert.
Und die individuellen Gesundheitsleistungen?
Die individuellen Gesundheitsleistungen sind all das, was im gesetzlichen Kassensystem nicht bezahlt wird. Zum Beispiel Reiseberatungen, Reiseimpfungen, aber auch Vorsorgeuntersuchungen, wenn sie außerhalb der Zeiten durchgeführt werden, die offiziell vom Alter her des Kindes abrechenbar für uns sind. Also wenn Eltern irgendeine Vorsorge zum Beispiel verpassen, ich sag mal die U7, die mit 2 Jahren durchgeführt wird, das Kind ist dann 2 oder 3 Monate zu alt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass die Eltern die Untersuchung selber zahlen zunächst mal und dann eben gucken, ob sie zumindest einen Teil der Rechnung von ihrer gesetzlichen Krankenkasse erstattet bekommen. Und dann gibt es noch Sportatteste, also sportmedizinische Untersuchungen und letztendlich vieles mehr.
Ich hatte heute 2 Mädchen, die eine Blutentnahme bekommen haben, weil sie sich jetzt vegan ernähren. Da habe ich auch gemeint, dass die Blutwerte, die speziell aufgrund dieser Ernährung notwendig sind, dann quasi keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung sein sollen, sondern bitte schön privat gezahlt werden. Und was wir in unserer schönen Filmstadt München hier immer haben, sind immer wieder Atteste für Mitwirkung bei Filmen, bei Werbungen, bei Aufführungen. Da muss dann auch geschrieben werden, dass das Kind fit ist und mitmachen darf.
Und die Honorare, an welchem Katalog orientieren die sich dann?
Die orientieren sich tatsächlich an der privatärztlichen Abrechnung, also an der GOE, und müssen auch da streng daran assoziiert sein. Was es tatsächlich schon gibt, ist, dass man eben Steigerungsfaktoren einbauen kann, die auch deutlich höher sind, wenn der Aufwand eben sehr umfangreich ist. Also wenn man sehr ausführliche Reiseberatungen macht, das Kind um die halbe Welt und durch halb Afrika reist und man da sehr, sehr viele Impfungen machen muss, sehr viel machen muss, dann kann man diese Leistung auch schon adäquat abbilden. Was wir auch manchmal haben oder gar nicht so selten haben, das sind Leistungen, die manche Krankenkassen als Selektivleistungen anbieten, zum Beispiel ein Ultraschall von der Niere als Screening-Ultraschall nach der Geburt oder das, was Johanna vorhin schon erzählt hat, dieses Amblyopie-Screening, das bietet auch nicht jede Krankenkasse im Rahmen des Selektivvertrags an. Und das gibt aber immer die Möglichkeit, dass die Eltern das dann halt eben auch als IGL-Leistung bekommen. Also es sind durchaus ehrenwerte Untersuchungen, die auch validiert sind natürlich und die völlig in Ordnung sind. Und ich glaube, es gibt wenig Kinderärzte, die irgendwie Hokuspokus anbieten, sondern es sind eigentlich Sachen, wo halt nur keine Möglichkeit besteht, das anderweitig mit der gesetzlichen Krankenkasse abzurechnen.
Ein Klassiker ist sicher auch noch das Blutbild in der Praxis, das ganz, ganz viele Kolleginnen jetzt auch schon haben, dass man sozusagen aus einer kapillären Blutentnahme ein Blutbild mit Leukozyten und oder CRP macht, um Aussagen über die Infektionsaktivität zu treffen. Und das wird tatsächlich von der Kasse außer in einigen Selektivverträgen nicht gezahlt und das igeln wir zum Beispiel auch.
Was muss ich denn für Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt abrechnen zu dürfen? Also kann ich mich jetzt einfach da in die Praxis setzen und Rechnungen stellen und Ziffern an die KV übermitteln? Oder was muss ich genau wissen und berücksichtigen?
Also es gibt verschiedene Berechtigungen, die man quasi erstmal erwerben muss beziehungsweise angeben muss. Das ist leider tatsächlich am Anfang ziemliches Formulargehickhack. Die Regel aber bei allem ist, alles immer gut dokumentieren. Sämtliche Chroniker, Gespräche, Untersuchungen, alles, was man sozusagen mit den Eltern gemacht hat, dann schon mal dokumentieren. Dann hat man später leichter, wenn sozusagen hinterfragt wird, wenn man bestimmte Sachen abgerechnet hat, zu sagen, doch, ich habe die Leistung erbracht. Es gibt natürlich tatsächlich genehmigungspflichtige Ziffern, zum Beispiel die Sozialpädiatrie ist da sehr berühmt. Da muss man vorher einen Kurs machen, die psychosomatische Grundversorgung. Dann bei den Ultraschallziffern muss man vorher nachweisen, dass man im Rahmen der Ausbildung eine bestimmte Anzahl von Ultraschalluntersuchungen gemacht hat. Dann gibt es bei manchen Ziffern die Voraussetzung, dass eine bestimmte Diagnose hinterlegt wird. Da hast du aber schon vorher erwähnt, hilft das schlaue Praxis-Software-Programm und gibt die Liste vor und sagt, du hast gerade die 04355 abgerechnet, das geht aber nur mit den und den Diagnosen, möchtest du eine auswählen? Manche Ziffern können nicht nebeneinander abgerechnet werden, das wird aber auch meistens gewarnt. Und wenn so Sachen passieren wie Doppeltabrechnung, dann ist es so, dass beim ersten Durchlauf bei der KV dann diese Sachen einfach ausgestrichen werden.
Können wir noch das Thema Regress besprechen? Das würde mich sehr interessieren, weil ich immer höre oder fast immer höre, wenn es um die Niederlassung geht, dass die Kolleginnen und Kollegen Angst haben vor Regressen. Wie ist da so eure Erfahrung? Erstens persönlich mit und zweitens, was muss man diesbezüglich beachten?
Du hattest letztens was, Anke, oder? Oder schon ein
bisschen
her?
Ja, tatsächlich. Ich habe ein Medikament verschrieben. Das war noch dazu Anfang der Pandemie, also wirklich so April 2020. Das Kind kam aus einem längeren stationären Aufenthalt und hat ein zunächst mal mir unbekanntes Medikament verschrieben bekommen. Und dieses Medikament war dann aber nach einmal Nachlesen schon plausibel, dass das Kind das gekriegt hat. Was ich leider nicht nachgelesen hatte, dass das Kind in dem Alter gar nicht zugelassen ist, dass das ein sogenannter Off-Label-Use war. Und das war tatsächlich auch ein sehr teures Medikament, aber ich habe das brav verschrieben in der Hektik und dem Stress der Pandemie, den wir hatten. Und wir wollten ja auch, dass das Kind möglichst schnell nach Hause kommen darf. Das ging nur mit diesem Medikament, also hat es das rasch bekommen. Wir haben da keine großen Anfragen bei den Krankenkassen gemacht. Das hätten wir in dem Fall machen sollen. Und da gab es dann hinterher Gemecker. Zum Glück war es erstens zwar eine teure Verordnung, aber keine langfristige Verordnung. Das ist nämlich immer deutlich gefährlicher, weil man meistens sehr viel später erstmal einen Brief bekommen kann, dass man was falsch verordnet hat. Und wenn man das dann über längere Zeit gemacht hat, dann ist es tatsächlich manchmal ein bisschen unangenehmer. Und in dem Fall war es sehr klar, ich habe den Entlassbrief von dem Kind hingeschrieben, es gab keine Behandlungsalternative und die Regressandrohung ist zurückgezogen worden. Also da geht einem zwar dann schon kurzfristig mal der Puls hoch bei diesen Regressgeschichten und man sollte da so grundsätzlich auch immer so ein bisschen skeptisch sein und eine schriftliche Anfrage bei der Krankenkasse bei Medikamenten, die jetzt für das Alter oder für die Indikation nicht zugelassen sind, ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Und was dem Ganzen aber immer vorgeschaltet ist, ist auch die Möglichkeit, direkt bei der Kassenärztlichen Vereinigung des einzelnen Landes anzurufen. Da gibt es Beratungsstellen und dann kann man bei vielen Dingen auch schon auf dem ganz kurzen Dienstweg erstmal schon erfahren, ob das irgendein Problem darstellt, was zu verordnen oder nicht.
Genau, so insgesamt muss man sagen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen überprüfen müssen, ob das, was wir Vertragsärztinnen machen, tatsächlich den Wanz-Kriterien entspricht. Das ist das zweite Tierchen heute. Die Wanze soll nämlich wirtschaftlich ausreichend notwendig und zweckmäßig sein. Das ist eins meiner liebsten Abkürzungen in dem Ganzen. Und da überprüft quasi die KV anhand der Zahlen, ob das überhaupt so korrekt ist. Jede Ziffer im ABM ist mit einer Prüfzeit zum Beispiel hinterlegt und darin steht, selbst ein sehr guter Arzt kann das nicht schneller machen als diese Prüfzeit, ohne dass was verloren geht. Und diese Prüfzeit wird dann zusammengerechnet im Tagesprofil und im Quartalsprofil. Und wenn man da an mehr als 3 Tagen im Quartal über die 12 Stunden rausgeht oder im Quartal insgesamt über 780 Stunden, sagt die KV, hey, du hast irgendwie so viele Leistungen abgerechnet, hast du dich geklont. Das ist die sogenannte Plausi-Prüfung. Da kann man dann tatsächlich argumentieren, ja, ich kann mich klonen oder wir haben bestimmte Sonderstellungen in der Praxis. Wir sind in einem bestimmten Stadtteil und brauchen ganz, ganz viele Beratungen, die wir machen müssen, haben das aufgeteilt auf noch eine Weiterbildungsassistentin, für die kriegt man dann mehr Zeit. Also da gibt es verschiedene Situationen, in denen tatsächlich man da als Praxisbesonderheit, heißt es, angeben kann. Dann, was die Anke vorhin angesprochen hat, sind so die Wirtschaftlichkeitsprüfungen auch. Wenn man Sachen verschreibt, die tatsächlich nicht verschreibungsfähig sind, dann motzen bestimmte Krankenkassen gern mal, wenn etwas auf Praxisbedarf bestellt wird, was nicht möglich ist. Zum Beispiel die Autoinjektoren von Adrenalin, die jeder ja gerne in der Praxis hat, für eventuelle Anaphylaxien, die sind nicht bestellbar als Praxisbedarf. Die muss, wenn man es probiert, dann muss man es dann einfach akzeptieren, dass dann diese Beträge zurückgefordert werden. Also es sind verschiedene Regresse und ganz wichtig dabei ist aber immer, dass wirklich eine ganz, ganz kleine Zahl an Kolleginnen tatsächlich betrifft, weil es ist ja meistens doch so, dass wir nicht bescheißen. Im Gegenteil, die aller größten Regresse sind einfach, weil die Krankenkasse da Kriterien ansetzt, die wir aber gut erklären können, wieso wir da nicht sozusagen darunter fallen im Moment. Und was auch immer ganz wichtig ist, immer Beratung vor Regress. Das ist tatsächlich so eine Grundlage für vor allem die Plausi-Verfahren, also Plausibilitätsverfahren. Und das soll tatsächlich den Kolleginnen und Kollegen die Angst nehmen. Es ist nicht alles ganz hochgefährlich und ganz dramatisch und man steht nicht mit einem Bein im Gefängnis, wenn man in der Praxis arbeitet.
Wir wollten ja heute über die Einnahmen sprechen aus der Praxis, aber es war mir trotzdem wichtig, dieses Thema Regress anzusprechen und zu thematisieren, weil, wie gesagt, ich höre es einfach dauernd, dass die Kolleginnen und Kollegen sich davor fürchten, aber ja, das ist ja schön, dass du das so sagst, Johanna. Ich denke, wenn man eine vernünftige Begründung hat, dann muss man keine Angst haben. Zum Schluss unseres Gespräches, gibt es noch Punkte, die euch wichtig sind, die jetzt mit den Einnahmen ja aus der Tätigkeit in der Praxis eine Rolle spielen? Haben wir noch was vergessen, Anke?
Ja, was ganz Wichtiges. Es gibt total viele Möglichkeiten, sich gut zu informieren. Und je neuer man im Geschäft ist, umso wichtiger ist es natürlich, sich da überall kundig zu machen. Also es gibt in den einzelnen kassenärztlichen Vereinigungen, in den KV'en, sehr gute Beratungsportale. Es gibt da ganz tolle Veranstaltungen, die tatsächlich wirklich gut gemacht sind. Dann gibt es vom BVKJ auch Abrechnungsworkshops. Das sind gibt es zum einen so 100 Minuten für die Abrechnung online, dann gibt es zwei große lange Tage, wo man einen Abrechnungsworkshop machen kann, wo man einmal durch all das, was wir gerade jetzt so angerissen haben, wirklich komplett im Detail durchgeführt wird und dann wirklich ein dickes, fettes Buch mit nach Hause bekommt, wo auch das alles noch gedruckt drin steht. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, mal eben ganz kurzfristig in der KV anzurufen und einzelne kleine Dinge auch nachzufragen. Was ich unbedingt empfehlen würde, gerade so sind ja immer viel wieder Dinge, die auch immer wieder auftauchen. Und wenn man sich einfach unsicher ist, kann ich zum Beispiel einen Spacer zum Inhalieren rezeptieren und in welchem Alter kann ich das rezeptieren? Dann kann man natürlich da genau nachlesen, aber manchmal hat man in der Sprechstunde auch keine Zeit dafür. Und dann ist es durchaus in Ordnung, wenn man eine Mitarbeiterin bittet, da mal anzurufen in der Beratung oder Auskunftstelefonnummer da und von der KV. Und dann kriegt man auch sehr kurzfristig und sehr schnell in der Regel eine sehr kompetente Antwort. Schwierig finde ich immer die Nachfrage tatsächlich bei den einzelnen Krankenkassen der Patienten. Das ist tatsächlich was, da hat, glaube ich, keiner von uns so richtig gute Erfahrungen. Vor allem ist es schwierig, wenn die Eltern sagen, ihre Krankenkasse hat gesagt das. Das ist so wirklich ein ganz schwieriger Punkt. Also oft haben wir da einen Übergabefehler allein schon drin und oft ist es leider Gottes auch nicht so ganz korrekt. Das heißt, wenn man sich auf die Auskunft der Krankenkasse tatsächlich des einzelnen Versicherten verlassen möchte, dann würde ich immer empfehlen, sich das schriftlich geben zu lassen, wenn es irgendwas Außergewöhnliches ist, was man verordnen möchte.
Insbesondere der Faktor Zeit ist ja dann immer schwierig, finde ich, wenn man dann auf die Rückmeldung warten muss und es dann ein bisschen hin und her geht.
Nicht alles ist dringend, nicht alles ist ein Notfall.
Genau, und dann hören wir jetzt auf und machen den Sack zu. Und klar haben wir das Ganze nur angerissen. Aber ihr habt ganz wichtige Aspekte erklärt schon mal, EBM, es ging um Igel, es ging um Wanzen und das ist doch was, was auf jeden Fall im Gehirn hängen bleibt. Hoffe ich. Vielen Dank euch beiden und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.
Tschüss, dankeschön, ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.